Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen. Ja, der Euro geht nach Süden, ein kalter Winter droht im doppelten Sinne, auch für das Geld. Ja, und was bedeutet das für unser Geld? Das werden wir heute besprechen. Ich freue mich nach über einem Jahr, dass wir ihn wieder zu Gast haben. Ja, Dr. Mark Faber, der bekannte Börsenexperte, Vermögensverwalter, Herausgeber des Gloom Boom and Doom Reports und exklusiv zugeschaltet aus Thailand. Hallo Mark. Schön, dass du dabei bist.
Guten Tag.
Ja, und wer ihn noch nicht kennt, Mark Faber ist auch für Prognosen bekannt, die eher gegen den Strom sind, gegen den Mainstream und hat historisch häufig schon Börsenwendepunkte und Finanzwendepunkte richtig prognostiziert. Also von dem her freue ich mich besonders, dass wir ihn wieder zu Gast haben. Ja, und gehen wir doch mal gleich, bevor wir auf das Thema Geldanlage intensiver oder verschiedene Geldanlagen kommen, gehen wir doch mal ein auf die Situation des Euro. Dieser war die letzten Monate im Sturzflug. Ja, und mal die Frage direkt an dich. Siehst du diesen von dem her unterbewertet oder ist das eher ein großes Warnsignal an Europa, an die Bürger, an die EZB? Wie siehst du den Euro aktuell?
Ja gut, der Friedrich von Hayek, der Ökonome, hat gesagt, je mehr die Regierung plant, desto schwieriger ist es für den einzelnen Geschäftsmann und Marktteilnehmer zu planen. Und das haben wir in Europa. Wir haben Regierungen, die zwar von Wählern ernannt wurden, also sie wurden gewählt, aber sie verhalten sich diktatorisch. Und die EZB, also die Europäische Zentralbank, muss man sich also fragen, ist das eine Zentralbank oder eine politische Bank? Denn ihre Geldpolitik ist völlig, und ich wiederhole, völlig verdreht. Die Inflation begann sich zu beschleunigen auf den Konsumgüterpreisen, auf den Immobilien- und Vermögenswerten hatten wir schon während 10 Jahren Inflation. Aber die EZB unter der Frau Lagarde, das gar keine Notenbankpräsidentin sein sollte, es ist eine Verbrecherin. Und die hat die Zinsen auf negativem Niveau gehalten während langer Zeit. Jetzt ist es auf rund Null. Gestern ist es angekündigt worden, dass die europäische Inflationslage bei 9,1% liegt. Und das unterschätzt wahrscheinlich die tatsächliche Kostenerhöhungen des typischen deutschen und europäischen Haushalts. Die Kostenerhöhungen in der Gegenwart liegen also eher zwischen so 8 bis 14, 15%, je nach Haushalt, Zusammensetzung, je nachdem, was sie essen, je nachdem, wie viele Gesundheitskosten sie bewältigen müssen und, und. Und die EZB hat die Zinsen immer noch auf rund Null. Und dann argumentieren sie, ja, sollen wir die Zinsen um 1/4% erhöhen oder 0,5% oder 3/4%? Ja, sind die Bieren weich? Die sind also im Kopf nicht ganz beieinander. Die sind verwirrt. Die Zinsen sollten Minimum bei 7-8% liegen. Minimum.
Aber meine Frage, siehst du, dass gerade auch das europäische System das überhaupt vertragen könnte und würde, dass es dann nicht crashgefährdet und auch der Euro damit in den Abgrund gestoßen werden könnte bei solch hohen Zinssätzen? Wie soll Italien, Spanien und Griechenland das bezahlen?
Ja, das frage ich mich auch. Aber das hätten sich die Leute fragen können schon von vor 15 Jahren. Drum sage ich, die EZB ist keine Zentralbank, sie ist eine politische Bank. Sie erhält diese Staaten, die eigentlich pleite sind am Leben, durch künstliche tiefe Zinsen. Und als ich aufgewachsen bin in den 50er Jahren und 60er Jahren, haben meine Großeltern, die also das ganze Leben gearbeitet haben, immer gesagt, ja, wir sparen Geld, wir müssen Geld sparen. Jeden Monat 5 oder 10% der Einkünfte gehen aufs Sparbüchlein. Das Sicherste ist eine Einlage bei einer Bank. Mit anderen Worten, wenn jetzt die Zinsen bei rund Null sind und die Geldentwertung, die Inflation habe ich Ihnen ja geschildert, bei 9,1% in Europa, dann verliert das Geld an Wert um rund 9-10% pro Jahr. Dann ist eine Bareinlage nicht mehr sicher, verstehen Sie? Die Länder wie die Pleite, wie Sie sagen ja, wenn die Zinsen bei 8% liegen oder 7%, sind diese Länder pleite? Ja, das stimmt natürlich. Auch Deutschland ist pleite und Japan insbesondere, die sind schon pleite bei 3%. Aber die werden jetzt subventioniert vom Durchschnittsbürger, vom Haushalteinkommen, das jetzt keine Zinsen kriegt auf die Bareinlagen. Nicht Inflation, das müssen Sie sich bewusst sein, alle Zuhörer und Zuschauer, ist eine Steuer. Auf wen sie genau fällt, ist unsicher. Das weiß man nicht im Voraus. Mit der Zeit weiß man das schon. Aber Inflation ist eine Steuer. Die Geldpolitik in Europa und in Amerika, überall auf der Welt, aber eben unter dem Einfluss der EZB und vor allem der Federal Reserve, ist eine Katastrophe. Aber die Fondsmanagers, die Leute, die ihr Programm anschauen und Aktien kaufen und Geldverwalter und so weiter und Hedgefonds, die haben immer applaudiert, ja, wunderbar, tiefe Zinsen, steigen die Aktien, weil dann steigen auch ihre Gebühren. Ich habe auch von dem profitiert. Ich sage einfach sozial gesehen und als Ökonome ist das dann natürlich eine Selbstmordpolitik.
Verstehe, ja. Du bist ja auch bekannt als eher kritischer Marktteilnehmer. Wie stabil siehst du insgesamt das Finanzsystem und sind wir hier crashgefährdet?
Ja, natürlich, das ist schon möglich, aber ich nehme an, nachdem die Notenbanken uns in diesen Schlamassel geführt haben, dass sie das weiterhin machen werden und sobald die Märkte wirklich einbrechen, und sagen wir, die Aktien um 40% fallen vom Höchststand, dass die wohlhabenden Leute dann hervortreten und die Notenbanken unter Druck setzen und sagen, ja, schauen Sie, entweder gehen wir pleite mit unseren Banken und Unternehmungen und die Pensionskassen, wir können unsere Verpflichtungen nicht erfüllen, weil unsere Anlagewerte gesunken sind. Da kommen, müssen die Notenbanken wieder Geld drucken. Das ist das Einzige, was sie machen können. Und ihre Mentalität ist jedes Problem, mehr Geld ins System schicken. Aber ihnen war angenehm, wenn die Inflation sich befand bei Immobilien und Aktien und Obligationen, also Vermögenswertinflation. Jetzt, wo Inflation ist bei den Konsumgüterpreisen, wachen die Hausfrauen auf und sehen, ja, die Preise sind jetzt beim Aldi sehr stark gestiegen. Das geht doch nicht. Da rebellieren sie und sind nicht zufrieden. Da muss die Regierung etwas machen. Aber die Deutschen, die haben eine Regierung, muss ich sagen, die hat es fertiggebracht, aus einem kleinen Problem ein Riesenproblem zu schaffen. Man muss doch ganz genau sehen, die Kombination zwischen der russischen Wirtschaft als Wirtschaftsraum, das wenig Industrieproduktion hat, aber hohe Mineralproduktion, also Rohstoffproduktion und Europa Technologie, das ist die ideale Verbindung. Aber unter dem Einfluss der NATO-Diktatoren sind die Deutschen, haben gesagt, ja, wir wollen keine Energie von Russland haben. Dann sagen sie, ja, die Inflation steigt wegen dem Putin. Nein, die Inflation ist nicht wegen dem Putin gestiegen. Sie ist gestiegen wegen den Maßnahmen, die eure außenpolitische Ministerin vollbracht hat. Wie heißt die? Baerbock.
Genau, ja, wobei man nicht so
Also
genau
man muss
weiß, ob
sich
es wirklich
fragen,
mehr
wenn man
Rechtsdecken
so
oder
eine
keine
Gau
Rechtsdecken.
anschaut wie Baerbock, wie ist das möglich, dass die Leute so dumm sind und eine derartige Nichtswisserin, ignorante, arrogante Frau als Außenministerin wählen? Das sind die Wähler schuld. Und die Grünen, das sind natürlich die Kommunisten der Welt, die Sozialisten, die wollen keine Atomenergie. Wenn Atomenergie die effizienteste Energiequelle ist und die reinste, hat praktisch nichts an. Dann wollen sie Deutschland mit Windmühlen anheizen. Die Leute haben Vorstellungen, die haben einen Dachschaden.
Ja, kommen wir mal zum Thema Geldanlage. Von dem her, was bedeutet das für das liebe Geld, für die Menschen, die
Ja,
sich das
ich
aufgebaut haben,
sage Ihnen,
vielleicht jahrzehntelang gearbeitet? Und was sind deine persönlichen Favoriten im aktuellen Umfeld von dem her?
ja, meine persönlichen Favoriten sind eigentlich eine Anlagestrategie zu verfolgen, die folgendermaßen aussieht. Angenommen, wir sind in einer OC und wir sind 100 Menschen und die haben ungefähr das gleiche Portfolio, das besteht aus Immobilien und Aktien und Obligationen. Und alles steigt. Und die Vermögenswerte steigen in einem Jahr, sagen wir, um 20%. Wenn du als Einzelanleger dann in diesem Jahr nur 5 oder 10% verdienst, also die Vermögenszuwachs ist 5 oder 10%, und die alle anderen haben einen Vermögenszuwachs von 20%, bist du relativ ärmer geworden. Im heutigen Umfeld wird nur jemand reicher und das sind die Politiker relativ gesehen. Weil die kontrollieren alles. Sie können sich Löhne auszahlen, wie sie wollen. Sie können Auto fahren, wie sie wollen. Alles auf Kosten des Steuerzahlers. Und in Bezug auf Anlage bedeutet das, angenommen, wir sind in einer Base für Anlagewerte. Die Base wird erzeugt real durch eben Inflation, wie ich gesagt habe, durch eine sich vermindernde Liquidität und durch steigende Steuern. Die Inflation ist eine Steuer. Es gibt auch andere Steuern, aber die Steuern steigen eigentlich. Und in diesem Umfeld werden die Anlagemärkte sich nicht gut verhalten. Nun, wir nehmen an, in 5 Jahren sind alle Anlagemärkte 50% tiefer. Und du und ich, wir fallen nur 15%. Alle anderen fallen 50%, wir fallen 15%. Dann sind wir relativ reicher, wir sind relativ besser daran, als wenn alles um 20% steigt und wir sind nur um 10% gestiegen. Verstehst du? Wenn alles im Wert im Preis um 50% fällt und unser Vermögen fällt nur um, sagen wir, 20%, dann sind wir relativ besser dran.
Und in der Praxis, welche Geldanlagen siehst du, die in Relation besser laufen können im aktuellen Umfeld?
Ja, eben, man muss annehmen, dass alles etwas fällt und gewisse Sachen werden mehr fallen. Also wenn ich, sagen wir, die beliebtesten Aktien anschaue der letzten 2 Jahre, Januar, Februar 2021, das ist vor 18 Monaten, da war der Boom in SPACs in Amerika und in Meme-Stocks, also AMC, ein GameStop und Peloton und was auch immer. Alles, was kein Geld verdiente, wo die Investoren die gleiche Fantasie hatten, wie Windmühlen, die ersetzen würden, die Öl und Naturgas vorkommen. Die Anleger träumen. Die träumen auch, dass die Regierung unendlich Geld hat und allen immer alles bezahlen kann. Ein schöner Traum. Das können dann der Frau Baerbock dafür danken und dem Schmolz oder wie der heißt. Also kurz und gut, in diesem Umfeld würde ich sagen, wäre ich also nicht allzu optimistisch, aber ich muss betonen, dass einige Märkte seit 5 oder 7 Jahren in einer Phase sich befinden. Das sind die Schwellenländer. Und die Schwellenländer haben den Sozialismus bereits erlebt. Die werden nicht in den Sozialismus zurückfallen. Aber die Europäer, die haben ihn noch nicht erlebt, insbesondere die Jungen nicht. Und die haben das große Sympathie für die Lehren von Marx und so weiter. Toll, ne?
Hm. Wie bitte? Klingt ja auch erstmal toll, ne? Auf den ersten Blick scheint es ja.
Ja, aber ich kann Ihnen sicher, nachdem ich doch sehr viele sozialistisch-kommunistische Länder besucht habe, das sozialistische System wird den Lebensstandard von allen reduzieren. Allen. Reich oder arm, wird alles reduziert werden. Und die Freiheit nimmt natürlich auch ab. Aber wir haben, wie gesagt, bereits jetzt in unserer Demokratie Freiheitsbeschränkungen, die ein König oder ein Aristokrat nie hätte durchführen können. Dass jemand sagen kann seinen Bürgern, ja, morgen müsst ihr alle eure Geschäfte schließen. Weil wir haben da eine kleine Krankheit, die wir erfunden haben im Zusammenhang mit den Amerikanern. Wir nehmen an, das ist sehr gut, um die Freiheit zu entbinden. Und jetzt müsst ihr ihre Geschäfte schließen. Da haben Millionen Leute, frei erwerbende Leute, ihre Einkommensquelle verloren, ihre Ersparnisse verloren. Aber die Medien sind natürlich alle dabei gewesen und haben gesagt, ja, ja, das ist wunderbar. Und an der Spitze dieser Bewegung, die Leute zu verpflichten, zu impfen, waren natürlich die Sozialisten. Der Sozialismus hat nichts mit Freiheit zu tun. Das muss man sich bewusst sein. Also in dieser Umgebung ist es schwierig, Geld zu verdienen. Aber ich würde sagen, ich würde Geld eigentlich in Schwellenländern investieren, die bereits ziemlich stark gefallen sind. Und ich könnte Ihnen in Asien ein Portfolio zusammensetzen, das eine Rendite hätte von rund 5% im Jahr. Also eine Dividendenrendite. Verdienen Sie wenigstens 5%. Und in Südamerika sind die Börsen tief bewertet und dann gibt es eben so Ausnahmen. Vor ein paar Wochen war die Türkei sehr tief bewertet und ist jetzt sehr stark gestiegen. Also es kommt immer wieder eine Gelegenheit. Aber im Großen und Ganzen, die große Ose an den Anlagemärkten 1981, 82 bis 2019, die ist rund wahrscheinlich vorbei.
Also ich höre jetzt etwas raus, eher vorsichtig sein mit Aktien, vor allem in der westlichen Hemisphäre, dann eher Richtung Schwellenländer zu schauen im aktuellen Umfeld.
Ja, schauen Sie, die Versorgungswerte, also Utilities, die haben sich eigentlich gut gehalten bis vor einem Monat. Da kommt die Regierung rein und sagt, ja, die dürfen nicht so viele Gewinne machen und so weiter. Die Regierungseinschritte, da können Sie darauf gehen, dass sie alles schlechter machen, als der freie Markt das lösen würde. Das ist paradox. Ich lebe in einem Land, wo wir eine Militärregierung haben, in Thailand. Aber ich habe mehr Freiheit hier als irgendwo in Europa. Wesentlich mehr.
Hm. Ja, wie siehst du die Edelmetallmärkte? Haben die nicht Chancen, Möglichkeiten, gerade wenn das System mit Inflation zu kämpfen hat, vielleicht auch eine Währung irgendwann nicht mehr gibt? Oder auch Kryptowährungen, haben wir noch nicht viel Erfahrung. Wie stehst du zu dem Thema Krypto, also Edelmetalle und Krypto?
Ja. Ich halte natürlich viel Gold, das ist klar. Und ich nehme an, dass Gold seine Kaufkraft behalten wird. Aber man muss unterscheiden zwischen Goldaktien und physisches Gold. Und ich bin sehr positiv über physisches Gold, Silber und Platinum. Aber wenn die Regierung kommen konnte und den Bürgern sagen konnte, ihr müsst euch impfen lassen, sonst verliert ihr eure Stelle. Oder sie müssen ihr Geschäft schließen, ihr Restaurant. Das ist unser Befehl. dann können Sie auch zu Ihnen gehen und sagen, Ihr Gold, ja, das gehört uns, der Regierung, nicht Ihnen. Das ist auch schon passiert in Amerika 1933.
Das ist, glaube ich, von dem her nicht verkehrt zu schauen, in welchem Land, dass man seinen Rechtskreis hat sozusagen.
Und ja, ja, eben, darum sage ich, in gewissen Schwellenländern, also in Asien, ich rede über Asien als Schwellenländergebiet. Wir haben natürlich Städte wie Hongkong und Singapur und Shanghai, die weit entwickelt sind, nicht? Wo die Infrastruktur sehr modern ist, also moderner als in New York, bei weitem. Das muss man sagen. Amerika ist zu einem Drittweltland geworden, zu einer Bananarepublik. Ja, Deutschland ist auch auf dem besten Weg. Muss man nur die Regierung anschauen.
Da haben wir ein paar Spezialisten drin, ja. Und jetzt bin ich noch gespannt beim Thema Krypto, Bitcoin und Co. Wie ist da dein Standpunkt?
Ja gut, ich habe von Zeit zu Zeit Positionen in Bitcoin gehalten. Ich sehe kein großes Problem mit Bitcoin, obwohl, also grundsätzlich hat es keinen Wert, grundsätzlich. Aber es hat einen Seltenheitswert. Das ist wie eine alte Schweizer Marke. Bei einem Markensammler vorhanden hat sie eine alte Schweizer Marke einen gewissen Sammelwert. Das Problem ist natürlich, dass andere Währungen, Kryptowährungen entstehen können, unendlich viel. Also die Konkurrenz zu Bitcoin. Und ich nehme an, dass eines Tages die Regierungen selber Kryptowährungen herausgeben werden. Weil es für sie natürlich einfach ist, Kryptowährungen auszugeben als Banknoten. Also ich nehme an, dass eines Tages werden sie nicht mehr Banknoten im Portemonnaie tragen. Ist alles elektronisch. Aber ich muss wiederum betonen, es herrscht eine gewisse Gefahr. Denn angenommen, das Internet funktioniert nicht und die Kommunikation funktioniert nicht. Und Sie gehen in einen Laden oder Sie wollen bei einem Hotel auschecken. Und da sagt die Angestellte, ja, es tut mir leid, Sie können nicht auschecken, weil der Computer ist down. Der Computer funktioniert nicht im Moment. Ja, wenn Sie ein Flugzeug haben, das Sie erreichen müssen und dann im Hotel eine halbe Stunde auf Ihre Rechnung warten müssen, dann sind Sie ja wirklich in einer schlechten Lage. Und das ist genauso, wenn Sie in einen Laden gehen und einkaufen. Wenn Sie kein Bargeld haben und die Elektronik funktioniert nicht, können Sie gar nicht bezahlen. Nicht, und unser Problem heutzutage, das wurde schon bei den Mayas und anderen Gesellschaften beobachtet, sobald eine Gesellschaft sehr komplex wird, dass die Nahrung vom Land in die Stadt transportiert werden muss, die Zahlungen müssen aufs Land und. Dann wird ein Unterbruch in dieser Kette, kann dann das ganze System zerstören. Und da sehe ich eine große Gefahr mit allem, was elektronisch ist. Ich habe genug Land neben meinem Haus, um vom Land leben zu können. Ich habe auch landwirtschaftliche Güter hier in Thailand, aber ich brauche sie noch nicht. Aber man sollte sich überlegen als Mensch, wo bist du sehr verletzbar? In einer Stadt ist man sehr verletzbar. Wenn du ein Haus hast auf dem Land, abgelegen, bist du am wenigsten verletzbar.
Ja, darüber vielleicht nachdenken. Und aber keine Bange, die Stromversorgung beispielsweise in Deutschland ist ja in den Händen der Grünen, die da jetzt ein bisschen rumexperimentieren dürfen. Ja, von dem her, herzlichen Dank. Wir können es sicherlich da noch weiterführen. Da haben wir im Europakongress, da werden wir Dr. Makwaba auch zu Gast haben. Freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir hier weitersprechen dürfen. Trotzdem, bevor ich noch kurz das Schlusswort an dich gebe, genau dieser Hinweis unter dem Video auch der Link und gerne teilen, da kommentieren, dass mehr Menschen vielleicht auch über manche Dinge ein bisschen mehr nachdenken und reflektieren. Ja, und Marc, wenn du vielleicht jetzt noch Schlusswort an unsere Zuhörer weitergeben möchtest, dann ist jetzt noch ein sehr guter Zeitpunkt.
Ja, also ich würde sagen, ich würde die Grünen nicht allzu viel versuchen lassen. Denn bis heute hat es bewiesen, dass sie ganz genau das Falsche versuchen. Nämlich was eine effiziente Energiequelle ist, zu zerstören und zu ersetzen mit Sachen, über die deren Einfluss auf die Umwelt sie gar nichts wissen. Nicht die Batterien müssen eines Tages entsorgt werden. Und wenn Sie Ihr Auto am Strom füllen, anstatt einer Tankstelle, kommt es darauf an, wie der Strom erzeugt wird. Wenn er natürlich mit Kohle erzeugt wird, wie das wieder der Fall sein muss, dann ist das eine Katastrophe. Aber die Grünen sind ja gar nicht grün, sind Kommunisten. Es wird nur als grün verkauft, denn in Europa ist es schwierig, jemanden zu wählen, der ein Kommunist ist, weil die meisten Leute haben gewisse Vermögenswerte. Nicht viel, aber sie haben gewisse. Und dann zu sagen, ja, ist der Parteichef oder wird gewählt unter dem Schirm der Kommunisten, geht nicht. Aber grün, ja, die Welt muss verblässert werden. Und die Grünen, da muss man nur schauen, wie hypokritisch sie sind. Sie fliegen ja herum mit ihren Privatflugzeugen überall. Also man muss zurückgehen auf die griechischen Philosophen, um sich das zu überlegen. Wenn jemand ein Philosoph sein will und eine führende Persönlichkeit, moralisch und ethisch und so weiter, sollte man auch etwas in dem Sinn leben und ein Vorbild sein.
Ja, lieber Marc, herzlichen Dank. Heute wieder live zu Gast. Marc Faber, gerne bis zum nächsten Mal beim Europakongress sehen wir uns wieder. Herzlichen Dank.
Auf bald. Ciao, ciao.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.